Schönen guten Morgen, liebes Christusforum. Das hier ist schon die dritte Predigt insgesamt über den Epheserbrief. Und es ging ja in den beiden Predigten, die vorangegangen sind, immer um das Stichwort Geheimnis. Überhaupt ist die Predigtreihe ja überschrieben, wie man so ein bisschen auch im Kontrast zwar sehr hell gemacht, aber wie man doch sehen kann, geheimnisvolle Berufung. Und so geht es auch heute wieder um ein Geheimnis. Wir haben ja schon das eine große Geheimnis gelüftet, was es dort gibt, dass die Gemeinde Jesu ist. Also nicht diese Gemeinde alleine hier, sondern die Gemeinde, die aus allen Gemeinden Jesu besteht, auf der ganzen Welt, allen Kinder Gottes, zu allen Zeiten, die es gegeben hat. Das ist ein Geheimnis, was lange bewahrt war, was Gott erst durch seine Diener, vor allem in erster Linie wahrscheinlich durch Paulus, offenbart hat in der Zeit nach der Himmelfahrt seines Sohnes Jesus Christus. Das ist das große Geheimnis, zu dem wir auch dazugehören dürfen. Und ich habe aber auch für heute ein weiteres, vielleicht kleineres Geheimnis, was wir dann heute konkret uns anschauen werden, was wir heute dann lüften werden. Es geht darum, um die Dinge, die in Epheser 1 stehen. Da sind wir noch und ich lese einfach mal vor. Epheser 1, die Verse von 15 bis 23. Es ist allerdings kein großes Geheimnis, dass ich nicht so weit kommen werde, wirklich bis Vers 23 auszulegen, aber vielleicht bis Vers 19. Trotzdem lese ich alle vor. Folgendes steht da. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte, und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird. Nicht alleine in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ja, nach allem, was wir so wissen über die Gemeinde in Ephesus, und wir wissen ja einiges über diesen Brief, also durch diesen Brief, wir wissen auch das eine oder andere durch die Apostelgeschichte, wo auch relativ viel beschrieben ist, weil Paulus ja auch relativ oft und relativ lange in Ephesus gewesen ist. Nach alledem ist die Gemeinde in Ephesus eine relativ pflegeleichte Gemeinde. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, was Paulus mit anderen Gemeinden so zu tun hatte und wie er sich um andere sorgen musste, wie er in anderen Gemeinden Dinge erlebt hat, wo es wirklich drunter und drüber ging, zum Beispiel in Korinth mit einem Sünder, der da Dinge auf sich geladen hatte, mit Parteiungen, mit Missständen beim Abendmahl. Oder bei den Galatern, die auf ganz andere Wege gegangen sind, die sich einem anderen Evangelium sogar zugewendet haben. Da muss man sagen, hier die Epheser sind im Grunde recht pflegeleicht und in Ephesus geht es relativ gut und gesittet zu. Und das klingt ja auch an in den ersten Versen. Nehmen wir mal die ersten Verse hier. Das klingt ja auch an in den ersten Versen, wo Paulus ja auch für diese Gemeinde dankt und wo er ihnen attestiert, dass es ja ganz gut läuft. Er dankt dafür, dass die Epheser den Glauben an den Herrn Jesus haben und dass sie die Liebe zu allen Christen haben. Das ist ja was. Das ist ja was, was wirklich gut ist. Das ist ja was, wofür man richtig auch aufrichtig und ernsthaft danken kann. Und das tut der Apostel auch. Es ist gut und wir können das leicht auf uns auch übertragen, was hier für die Epheser gesagt wird. Das ist also, denke ich, im Wesentlichen 1:1 auch für uns so zu sehen. Es ist gut, wenn wir als Gemeinde und als einzelne Christen an Jesus glauben. Und es ist gut, wenn wir gut und liebevoll miteinander umgehen, keine Frage. Die Frage ist bloß, ist es das schon? Ist das alles? Nein, zwar ist der Glaube, von dem hier geredet wird und der hier gelobt wird, entscheidend, absolut grundlegend. Das ist es, was uns zu Kindern Gottes macht. Aber wenn du mit Jesus lebst, bist du auf der anderen Seite ja niemals fertig. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich ein gewisses Level erreicht an Glaube, jetzt habe ich ein gewisses Level erreicht an Liebe zu meinen Mitgeschwistern. Jetzt ist gut, jetzt bin ich fertig, jetzt kann der Herr ja nichts mehr von mir wollen. Schön und gut, was dort in Ephesus Gutes zu finden ist, aber es ist eben nicht alles. Es gibt immer neue Geschenke. Und es gibt immer neue Herausforderungen im Reich Gottes. Mein Chef war damals der Leiter der Inlandmission im FEG-Bund. Dietrich Schindler heißt der Mann und der sagte immer, ich bin dankbar, aber nicht zufrieden. Das war so sein Credo. Ich glaube, er hat es nicht erfunden, aber er hat es zumindest in meinem alten Bund populär gemacht, diese Worte. Ich bin dankbar, aber nicht zufrieden. Und so klingt ja auch dieses Gebet, was Paulus hier über die Epheser formuliert. Er ist dankbar für das Gute, was dort passiert, aber nicht zufrieden. Da geht noch mehr. Das gilt so in Bezug auf die Epheser und ich glaube, es gilt auch in Bezug auf uns. Die Frage ist, wie ist mit dir? Wie siehst du es? Bist du auch zwar dankbar, aber noch nicht zufrieden? Möchtest du auch weiter Geheimnisse entdecken, die Gott für dich bereithält? Möchtest du auch weiter in seinem Wort unterwegs sein? Möchtest du weiter die Dinge, die Geschenke, die er für dich bereithält, auspacken und erleben, was er dir noch alles zu zeigen hat? Dann ist das gut und dann habe ich hier in dem Abschnitt einiges Schöne für dich. Oh, da gibt es ein Glas Wasser, das ist gut. Dankeschön. Dann habe ich einiges für dich. Das, was ich habe, steht, wie gesagt, hier in diesen Versen drin. Wir haben es ja auch schon gelesen. Paulus dankt nicht nur, Paulus bittet auch. Und ich will mal die Dinge, die Paulus hier bittet, nochmal vorlesen. Das ist das von Vers 17 genau genommen bis Vers 19. Wir haben es schon gelesen, aber ich glaube, der Text ist auch so dicht formuliert, dass man sich das durchaus gönnen kann, ihn zweimal zu lesen. Also Vers 17 bis 19, die Bitte, das, was neue Geheimnisse sind, Neues zu entdecken, die Herausforderungen für die Gemeinde in Ephesus nochmal. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbe in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ja, so wie gesagt, dicht formuliert ist das eine. Ich kann euch da auch Zahlen zu liefern. Also die deutsche Übersetzung, grammatikalisch betrachtet, ist ein Halbsatz. Das ist nicht mal ein ganzer Satz, diese drei Verse. Dieser Halbsatz verfügt nachgezählterweise, wenn man den Namen Jesus Christus mitnimmt, über 28 Nomen. Nein, 23, Entschuldigung, ist also gar nicht so schlimm. Über 23 Nomen. Aber wir werden uns da durcharbeiten. Und als Lohn, wenn wir diese Verse miteinander betrachten, dann werden wir uns sicherlich an dem schönen und wirklich ganz großartigen Inhalt erfreuen können. Es lohnt sich also, das Stück für Stück auszupacken. Um es vielleicht noch ein Stück einfacher zu machen, beginne ich mal mit einem Satz, den ich mal so formuliert habe. Nee, den da. Den ich mal so formuliert habe, um einfach mal auch um einfach auch mal für mich so in der Vorbereitung und für euch so für einen ersten Überblick mal so zu formulieren, ja, worum geht's denn da eigentlich? Wenn man das mal auf einen mehr oder weniger kurzen Satz beschränken will, einfach um mal so eine erste Schneise durch diesen Text, diese drei Verse, die ich besonders im Blick haben will, durchzuschlagen. Paulus betet, dass die Epheser, und dann in Klammern wir, weil wir uns ja mit hineinnehmen können, habe ich schon gesagt, dass die Epheser Gott noch tiefer erkennen und dabei bemerken, was er Gutes mit uns vorhat und wie gewaltig die Kraft ist, mit der er an uns wirkt. Paulus betet, dass die Epheser bzw. wir Gott noch tiefer erkennen und dabei bemerken, was er Gutes mit uns vorhat und wie gewaltig die Kraft ist, mit der er an uns wirkt. Okay, das vielleicht mal als Schneise. Hier habe ich die Verse nochmal und habe sie auch etwas eingefärbt. Das soll auch eine Hilfe sein. Und zwar das erste, das rote, ist das, womit ich anfangen möchte. Das ist die eigentliche Bitte. Das ist der Kern dessen, was Paulus für die Gemeinde in Ephesus, und wie gesagt, wir nehmen uns damit hinein, was er bittet. Und dann ergeben sich daraus zwei Folgerungen. Die habe ich dann in grün, weil das Wort Hoffnung darin vorkommt, eingefärbt. Beginnt dann auch mit damit. Ich bitte dies und jenes, damit. Und das zweite ist nochmal eine zweite Folgerung. Fängt es mal nicht mit damit an, sondern mit was auch. Eben halt mit dem auch. Läuft also parallel dann zu der ersten Folgerung. Aber wir fangen mit der Bitte an, die Paulus hier betet. Die Bitte lautet, wenn man mal alles wegnimmt, was wir nicht brauchen, an Satzbau darum herum, dass Gott, jetzt wörtlich, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Ich lege euch dieses Gebet, diese Bitte von Paulus ganz sehr ans Herz. Ich bitte euch, ich ermuntere euch, macht euch diese Bitte des Apostels zu eigen. Bittet Gott, dass er sich euch offenbart. Setzt alles daran, zu erkennen, wie Gott ist. Saugt mit eurem Herzen wie ein Schwamm alles auf, was ihr über Gott erkennen könnt. Es ist ja so, im Grunde genommen reichen recht wenig Informationen über Gott, dass er uns lieb hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er uns vergeben will, dass er uns als seine Kinder aufnehmen will. Wenige grundsätzliche Informationen reichen, um Gottes Kind zu sein. Das ist auch gut so, dass es so ist. Aber darüber hinaus ist es trotzdem wichtig, wenn wir es denn sind, wenn du es denn bist, Gottes Kind, aufgrund dieser wenigen Basisinformationen, dann danach zu streben, Gott tiefer kennenzulernen, das, was über ihn erfahrbar ist, auch zu erfahren. Und das fängt mit dem Gebet nun mal an, weil Gott kann man nicht einfach erforschen, wie man, was weiß ich, draußen irgendwie die Pflanzenwelt erforschen kann, man legt sie in das Mikro, oder wie man irgendwelche Sachzusammenhänge erforschen kann. Wenn wir Gott erforschen wollen, wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, dann müssen wir ihn darum bitten. Gott, zeig mir. Gott liegt nicht in unserem Verfügungsbereich, dass wir Infos über ihn einfach abgreifen könnten. Wir müssen ihn bitten. Also mach dir diese Bitte zu eigen, bitte Gott zu bitten, dass er sich dir zeigt und dass er sich dir offenbart. Es wäre doch schade, es wäre selbstverschuldete und auch völlig unnötige geistliche Armut, wenn du das, was über Gott möglich ist zu wissen, was er dir über sich zeigen will, wenn du das auslassen würdest, wenn du es nicht wüsstest. Das wäre ein Stück weit langweilig, ein Stück weit unbefriedigend. Das sind, glaube ich, dann auch Gläubige, die so vor sich, also christengläubige Menschen, die vor sich hindümpeln, die sagen, das gibt mir eigentlich alles gar nichts. Langweilig, unbefriedigend. Kann auch gefährlich sein, in geistlichen Dingen teilweise. Nicht zu wissen, wie Gott ist, nicht zu wissen, wer Gott ist und ihn eigentlich gar nicht so richtig zu kennen. Also bitte ihn, dass er sich dir offenbart. Lies nach in der Bibel, wo er das tut, wo er über sich Dinge preisgibt. Versuch es aufzusaugen, was er über sich selber preisgibt. Und dann habe ich was ganz Mutmachendes und was ganz Schönes dazu. Das ist nämlich auch keine Bitte, wo du Gott irgendwas nehmen musst oder erringen musst, was Gott dir eigentlich gar nicht geben wollte, dass er sagt, also hier diesem oder jenen, der da gerade am Beten ist, das will ich eigentlich gar nicht sagen, ich will zurückhalten, wer ich bin. Eigentlich soll der das gar nicht wissen oder die. Es ist ja so, dass Gott auch gerne von sich preisgibt. Es gefällt Gott, sich uns zu zeigen, wie er ist. Und es gefällt Gott, dass wir Kontakt mit ihm bekommen und dass wir ihn kennenlernen dürfen. Ich will es untermauern mit einem Zitat aus Johannes 17, wo Jesus, also der Sohn Gottes, mit Gott Vater selber redet. Johannes 17 habe ich doch auch aufgeschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Jawohl. Und zwar sagt Jesus da: Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, aber ich erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Da steckt das drin, was ich gesagt habe. Gott lässt sich nicht einfach so erkennen von jedermann. Er liegt nicht in unserer Hand. Die Welt erkennt ihn nicht. Aber die, die Kinder Gottes sind, denen möchte sich Jesus zeigen. Das ist ihm ein Herzensanliegen, was er seinem Vater auf der Erde oder von der Erde aus bittet. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, sagt Jesus. Jesus möchte uns seine Herrlichkeit zeigen. Bitte ihn und er wird es gerne tun und du wirst ihn kennenlernen, du wirst mehr und mehr Stück für Stück sehen, mit wem du es zu tun hast und du wirst bestimmt nicht enttäuscht sein. Also ich kenne keinen, der das ist. Du wirst staunen. Um nochmal kurz bei Johannes 17 zu bleiben. Jesus redet hier davon, dass seine Jünger, seine Nachfolger seine Herrlichkeit sehen sollen. Das ist hochinteressant, weil, wie gesagt, immer noch Johannes 17. Es ist deswegen interessant, weil gerade dieser Begriff Herrlichkeit ja auch in unserem Abschnitt in Epheser 1 mehrfach vorkommt. Nicht jetzt hier in den drei Versen, die wir gerade angucken, aber am Anfang, in den ersten Versen, wird Gott einmal als der Vater der Herrlichkeit beschrieben. Und später dann noch, wo es um das gibt, was er oder das geht, was er seiner Gemeinde geben soll, dann ist da nochmal die Rede von der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Also, es geht erstmal, ist relativ allgemein, der ganze Abschnitt hier. Aber eine Sache ist doch schon deutlich, das flackert schon so auf, wenn man so will. Wenn wir Gott kennenlernen werden, wenn wir genauer auf die Spur gehen, wer er ist und wie er ist, dann werden wir nicht an dem Thema Herrlichkeit vorbeikommen. Und das ist keine Drohung, das ist ja eine schöne Aussicht. Das ist ja schon was, was uns auch mit Vorfreude erfüllen kann, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Ich finde es gar nicht so einfach zu definieren übrigens, was Herrlichkeit ist. Aber ich hatte so mal an Mose gedacht. Er durfte ja auch die Herrlichkeit Gottes sehen, durfte sehen, wie Gott an ihm vorbeigeht. Und dann hat er so einen Glanz auf dem Gesicht, dass er sein Gesicht sogar abdecken muss, als er dann von dem Berg wieder runterkommt, wo Gott an ihm vorbeigegangen ist. Und da ist was dran. Also der Begriff der Herrlichkeit hat auch was mit Glanz zu tun. Wenn ihr so wollt, ist Herrlichkeit der Glanz der Heiligkeit Gottes. Ist die Frage, ob sie die Formulierung besser macht. Aber zumindest umschreibt es schon mal, in welche Richtung das geht. Ein glänzender Gott, ein Gott, der seine Herrlichkeit zeigt. Wenn du Gott kennenlernen wirst, wenn du tiefer einsteigst, ihn zu fragen und er sich dir zeigen wird, dann wirst du ihn auf jeden Fall sehen als einen edlen, einen reinen, als einen erhabenen König, der mit uneingeschränkter Macht und Weisheit und uneingeschränktem Reichtum regiert. Das sind alles Umschreibungen, ich weiß. Frag ihn selber, wenn er sich dir offenbart. Er kann das sicherlich besser zeigen, als ich es beschreiben kann. Das ist das Wichtigste. Das ist das Grundlegende hier, wenn wir fragen, was bittet Paulus für diese Gemeinde, dann, dass sie Gott erkennen wird, dass sie sehen wird, wer er ist. Herrlich ist er, das haben wir schon vorweggenommen. Und dann kommen eben diese beiden Dinge, die damit dranhängen. Sie werden Gott sehen oder sollen Gott sehen, das ist die Bitte, damit erstens das eine und dann auch zweitens das zweite, das sind die Verse 18 und 19. Und dieses erste damit, wie gesagt in Vers 18, das lesen wir jetzt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also wenn wir Gott kennenlernen, dann wird auch das uns nicht verborgen bleiben. Wir haben zwei Formulierungen hier, die nebeneinander stehen. Das erste ist, also die klingen erstmal unterschiedlich, aber sind doch näher beieinander. Das erste ist die Hoffnung seiner Berufung, also der Berufung Gottes, die in uns ist, die wir haben. Und das zweite ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Also, wie viel seiner Herrlichkeit in seinem Erbe steckt. Wie gesagt, klingt erstmal kompliziert, klingt erstmal wie zwei grundverschiedene Sachen, ist aber auf den zweiten Blick gar nicht unbedingt so. Die beiden Sachen liegen nah beieinander, denn wir haben auf der einen Seite die Hoffnung und auf der anderen Seite das Erbe. Und beides sind positive Dinge, die sich auf etwas beziehen, was wir in der Zukunft erwarten. Also hier muss keiner, Gott muss nicht sterben, damit wir erben. Das muss man vielleicht vorwegnehmen. Sondern er, wir müssen sterben, um dann in Ewigkeit bei ihm zu sein, um unser Erbe antreten zu können. Aber es sind beides positive Dinge. Bei der Hoffnung geht es wahrscheinlich darum, dass wir hoffen, dass wir uns auf etwas Schönes freuen, etwas Gutes freuen, was in Zukunft passieren wird. Und beim Erbe ist wahrscheinlich nicht der Blickwinkel so sehr auf dem, was passieren wird, aber sonst gleich etwas Schönes, etwas Gutes, was wir bekommen werden in Zukunft. Also insofern ist bei Hoffnung und bei Erbe die Blickrichtung doch relativ nah beieinander. Positives, was in Zukunft auf uns wartet. Und das ist so, das stimmt, das passt. Wir erwarten doch jede Menge Gutes. Wir haben auch schon viel Gutes erhalten von unserem Gott. Also wir wissen ja, dass Gott uns befreit hat von unserer Schuld, indem er Jesus ans Kreuz geschickt hat und indem er ihn vom Tod auferweckt hat. Wir wissen doch, und damit greife ich so ein klein bisschen auf den zweiten Punkt dann vor, dass wir ein geheiligtes Leben führen dürfen, dass Gottes Kraft in uns wirksam ist, jetzt schon in diesem Leben. Da ist schon viel Gutes, aber es kommt eben auch noch was. Das ist ja im Grunde genommen erst der Anfang. Das ist im Grunde genommen erst die Anzahlung, was wir jetzt haben, auf das, was wir noch erwarten, was noch kommt, was unsere Hoffnung und was unser Erbe ist. Wir warten ja darauf, dass die Posaune Gottes erschallt irgendwann und dass Jesus kommen wird uns entgegen und wir ihm entgegen, dass wir zu ihm gehen werden. Wir werden mit ihm vereinigt werden. Er wird uns reinigen, wird uns komplett von allem befreien, was uns hier noch irgendwie verdreckt oder beschmutzt oder nach unten zieht. Wir werden mit ihm herrschen, sagt die Bibel, wie auch immer das im Detail aussehen wird. Wir werden in Ewigkeit oder besser ohne Zeit mit dem Vater verbunden sein, gemäß Offenbarung 21. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Geschrei, wie gesagt auch ohne Zeit. Und das ist ein unvorstellbarer Segen, unbegreifliche Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Und wenn wir Gott kennenlernen, dann hängt das zusammen, dass wir auch das verdeutlicht bekommen von ihm. Dass wir den Blick auch wegwenden können von dem, was hier so auf der Erde ist, was es bedrückt, hin zu dem, was wir erwarten. Hin zu dem, was ja in Gott auch schon Realität für uns ist. So, jetzt wäre ich beinahe abgehoben und du sitzt da und denkst vielleicht, ist doch alles ziemlich weit weg. Du stehst vielleicht mit beiden Beinen auf der Erde, fest auf der Erde und sagst, komm, ich kümmere mich erstmal um die Dinge, die es hier zu erledigen gibt. Ich habe hier einiges zu tun, darauf konzentriere ich mich und die Dinge da mit Entrückung und mit Herrlichkeit und Offenbarung 21, ja gut, das lassen wir dann auf uns zukommen, wenn es soweit ist. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ich bin auch leider oft in den Dingen des Alltags sehr eingewickelt. Aber das ist ja gerade der Witz hier. Wenn wir uns auf Jesus einladen oder einlassen und wenn wir ihn näher kennenlernen, dass sich dann genau dieser Blickwinkel dreht, dass wir nicht mehr so verhaftet sind in den Dingen des Alltags. Wir machen die dann noch anständig und ordentlich, aber es ist nicht das, was uns treibt mehr. Je mehr wir Jesus kennenlernen, desto mehr werden wir uns schon jetzt in seiner Gegenwart und im Himmel verorten können. Du fängst dann an, dich auf deinen Vater im Himmel zu freuen. Du fängst an, Sehnsucht zu bekommen und auch Trost durch das, was du erwarten darfst. Wenn du Jesus kennenlernst, wenn du ihn mehr und mehr kennenlernst, wenn du ihn auch in seiner Herrlichkeit siehst, wirst du wahrscheinlich eines Tages zwangsläufig anfangen zu beten, so wie es auch die Schrift uns lehrt. Ja, Herr Jesus, komm bald. Ich habe Sehnsucht nach dir. Und das ist gut. Es ist eine geistliche Entwicklung. Paulus selber sagt ja an anderer Stelle wörtlich, auch das müssten wir an der Wand haben, jawohl, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Im Grunde sagt Paulus, ich würde jetzt gerne sterben. Ich würde die Welt gerne verlassen. Was soll ich noch hier? Ich will zu meinem Herrn, ich will zu Jesus. Weil er ihn kennt, weil er eben deutlich und groß geworden ist, weil er weiß, wer Jesus ist. Daher diese Sehnsucht, die ihn überhaupt nicht mehr am Leben kleben lässt, sondern er weiß sich im Himmel bei seinem Herrn und bei seinem Vater zu Hause. Wenn du Gott besser kennenlernst, dann könnte man sagen, stehst du irgendwann nicht mehr mit beiden Beinen auf der Erde. Klingt negativ, nur solange bis du weißt, dass du schon mit einem Bein im Himmel stehen wirst. Das alleine wäre aus meiner Sicht schon Grund genug, ganz intensiv nach Gott zu streben, ganz intensiv danach ihn kennenzulernen und zu sagen, ja, Jesus, ich will dich auch kennenlernen. Ich möchte auch sehen, wie du bist, so sehr, dass ich mich auf dich so freue, dass ich hier loslassen kann, dass ich mich auf den Himmel freue. Ich möchte auch diese Sehnsucht haben. Das alleine wäre genug. Aber es gibt noch ein zweites. Das ist jetzt der blaue Teil. Und zwar, das zweite ist, wenn wir Jesus mehr und mehr kennenlernen, werden wir auch erkennen, jetzt wörtlich wieder, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Formulierung ist ja schon gewaltig, dass da steht, die Kraftwirkung gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Als Kind Gottes treibt mir das die Freudentränen in die Augen, als Ausleger den Angstschweiß auf die Stirn. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es dem Paulus und dem Heiligen Geist, Gott, der dahinter steht, ganz wichtig ist, uns zu zeigen, ganz große Kraft habe ich in dich gelegt. Ganz große. Also ich kann das auch nicht im Letzten, nicht mit messerscharfer, definitorischer jetzt Genauigkeit beschreiben, was denn nun die Kraftwirkung an uns ist, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Fakt ist, es gibt vier große Begriffe für Kraft und für Stärke im Neuen Testament. Und die sind hier alle vier. In einem kurzen Halbsatz sind die wirklich wie in einer Salve nacheinander werden die hier abgeschossen. Jedes Wort, was das Neue Testament dafür kennt, wird hier mit eingebracht mit seinen verschiedenen Bedeutungsaspekten von Beherrschen, von fließender Energie, von Stärke im Sinne von Solidität und Robustsein. Das sind so, all die Dinge werden wirklich zack, 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 zack nacheinander. Wenn man das nicht ganz genau übersetzen wollte, könnte man ja fast davon reden, die überwältigende Kraft gemäß der Kraft seiner Kraft. Also, wäre legitim. Wäre nicht genau, aber wäre legitim, so zu übersetzen. Ja, wie gesagt, ich komme hier an meine Grenzen, aber ich glaube, vielleicht müssen wir da auch nicht in die letzten Details der Auslegung einsteigen, sondern wir nehmen einfach mal wahr, hier redet der Herr von einer ganz großen Kraft, die er in uns hineingelegt hat. eine gewaltige Kraft, die in uns Christen da ist. Und wie gesagt, bevor wir die einzelnen Begriffe jetzt beleuchten, frage ich mal lieber kritisch, merkst du davon was? Würdest du als Kind Gottes auch so überschwänglich wie der Apostel hier von der Kraft Gottes in dir reden? Nimmst du das so wahr? Oft sieht unser Leben doch ziemlich anders aus. Oft sieht unser Leben gar nicht nach Kraft aus. Ausgebrannt, zu feige, Jesus zu bezeugen. Immer wieder die gleichen Sünden. Kein Mensch bekehrt sich. Das ist oft doch unsere Realität. Wo bleibt die Kraft Gottes? Was soll das, dass die Bibel hier Kraft, 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 Kraft sagt und wir gar nichts davon sehen? Dabei steht ja auch noch da, abseits von diesen vier Ausdrücken, an uns, die wir glauben. Da steht auch noch, das wirkt an uns und wir merken oft so wenig. Liegt das daran, dass die Bibel was Falsches sagt? Nein. Könnt ihr immer Nein sagen auf die Frage. Was die Bibel sagt, ist wahr. Wir können darauf vertrauen, dass diese Kraft Gottes da ist und dass sie an uns oder in uns ist, die wir glauben. Das dürfen wir wissen. Ob du es spürst oder ob du es nicht spürst, die Kraft Gottes ist in dir. So, und jetzt ist aber die Frage, wird diese Kraft in mir auch aktiv? Kann diese Kraft in mir wirken oder liegt sie tief verborgen nur in mir? Da ist sie in jedem Fall, aber kommt sie auch zur Wirkung? Und was wäre das für ein Jammer? Ähnlich wie auch schon in dem ersten Teil. Wenn viel von Gott zu erkennen ist und ich erkenne es nicht, weil ich mich nicht dann rausstrecke, weil ich Gott nicht bitte, weil ich nicht lese, wäre es ein Riesenjammer. Und genauso wäre es doch auch hier ein Riesenjammer, wenn da Gott was in mich hineinlegt als sein Kind. Eine Kraft, von der er selber im Namen des Heiligen Geistes wirklich schwärmt in der Bibel und sie kommt nicht zum Tragen. Das wäre bitter. Das wäre doch ein Drama. Wie ist es mit seiner Kraft? Vielleicht machen wir uns manchmal auch falsche Vorstellungen davon, wie das aussehen muss. Ich weiß nicht, ob ihr so Filme kennt, Zeichentrickfilme. Da gibt es dann so Zauberstäbe manchmal und dann wird eine Person berührt, dann macht es Pling und alles verändert sich und für immer hübsch, für immer schlau, für immer wer weiß was. So ist es ja nicht mit Gottes Kraft. Das sind so Gedanken, die wir vielleicht manchmal im Hinterkopf haben. Es ist ein bisschen anders. Die Kraft Gottes ist da, aber es ist nötig, dass wir sie täglich neu in uns entdecken, dass wir sie täglich neu aktivieren. Mach dir deutlich, das sagt auch die Bibel, halte dich für gekreuzigt. Man kann es auch ein bisschen anders ausdrücken. Mach dir deutlich jeden Tag, dass du ein Himmelsbürger bist. Wenn du aufwachst als erstes, dann beginne den Tag damit, dass du dir sagst, und es ist ja auch wahr, es ist ja Fakt als Kind Gottes, ich bin ein Himmelsbürger. Ich wache zwar auf dieser Welt auf, dafür danke ich Gott, aber ich gehöre nicht mehr dazu. De facto gehöre ich zum Himmel. Und dann leg es Gott in die Hände, jeden Morgen neu. Jeden Tag, ganz viele Dinge in der Bibel werden täglich getan, täglich sein Kreuz auf sich nehmen, täglich wieder sich neu Gott ausliefern. Jeden Tag neu zu sagen, Gott, ich bin dein Kind. Und was du willst, soll an diesem Tag geschehen. Was du möchtest, das möchte ich auch. Nicht, was mir so in den Sinn kommt. Sag dir immer wieder neu auch, als Kind Gottes, nur Gott alleine hat ein Anrecht auf dich. Nur Gott darf entscheiden, was du tust und was dir zustößt. Mach dir klar, tu das, was deinem Vater gefällt. Tu das, was zu deinem Vater passt. Und dann setz dich ihm aus. Lies die Bibel, lies ein Kapitel am Tag, lies zwei Kapitel am Tag, lies drei Kapitel am Tag in der Bibel, nicht um darin zu forschen, nicht um zu wissen, aha, jetzt weiß ich auch, wer da wo, in welchem Geschlechtsregister, in Esra, Nehemia, sonst wo, welche Generation, welche Sippe, welche Steine aufeinander gebaut hat, sondern lies die Bibel nicht, um Sachinformationen zu bekommen, sondern lies sie, um Gott nahe zu sein, um dich ihm auszusetzen, um ihn in seinem Wort zu begegnen. Nahe dich ihm. Bete morgens, bete abends. Die Bibel sagt, bete ständig. Bete ohne Unterlass. auch hier wieder, nicht alleine, um Anliegen vor Gott zu bringen, die du dann abhaken kannst, sagen, ja, weil heute für Tante Erna gebetet, sondern um Gott nah zu sein, um mit ihm zu reden, um ihm das auszuschütten, was dein Herz sagt, um auf ihn zu hören, was er dir zu sagen hat. Einfach um Nähe zu haben. So funktioniert Kontakt mit Gott, so funktioniert Beziehung zu Gott und darin wird er auch seine Kraft entfalten. Wir kriegen Gottes Kraft nicht losgelöst von ihm. Wenn wir uns Gott nahen, wenn wir bei Gott sind, wenn wir den engen Draht zu ihm pflegen, dann ist auch seine Kraft bei uns aktiv. Ziehen wir uns wieder zurück, sind wir fern von ihm, dann brauchen wir auch nicht zu erwarten, dass wir die Freude in unserem Glauben haben, dann brauchen wir auch nicht zu erwarten, dass wir den Sieg haben über Sünde oder wer weiß was. Es steht, Gottes Kraft steht und fällt damit, wie wir zu ihm stehen, wie nah wir ihm sind. Täglich neu wird sie aktiviert. Liegt zwar in uns, aber will täglich neu wieder wach gebetet, wach gelesen, wie auch immer. Wach geliebt, was auch immer ihr mit Gott morgens macht. Jeden Morgen will diese Kraft neu aktiviert werden. Auch das klingt gut. Ich muss ehrlich sagen, kenne ich, ja, weiß ich. Manchmal erlebe ich das. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich wirklich jeden Tag diese 1, 2, 3 Kapitel lese, wo ich bete. Ehrlich, aber auch nicht immer, lange nicht immer. Also Bilder, ja. Muss man auch ehrlich bleiben. Aber ich merke es, ich kann das bezeugen, dass tatsächlich die Kraft Gottes da ist und in mir wirkt. Ich kann das bezeugen, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich im Gebet präsent bin, dann merke ich tatsächlich auch, wie diese Kraft, die da ist, in mir Gestalt gewinnt. Ich merke, das hat was zu tun, mein Bibellesen mit meiner Widerstandskraft zum Beispiel gegen Sünde. Das ist nicht zufällig, das eine Mal, das andere Mal. Wenn das eine da ist, ist auch das andere da. Damit, wie ich Menschen entgegen oder gegenübertreten kann, wie ich Zeugnis sein kann, wie ich auf Jesus hinweisen kann, das hat was damit zu tun, wie mein Gebetsleben zum Beispiel aussieht. Habe ich lange nicht mehr mit Gott gesprochen, kann ich auch nicht überzeugend von ihm reden. Überraschung, die Dinge hängen zusammen. Gottes Kraft erleben wir, wenn wir ihn erleben, sie ist aktiv, wenn wir ihm nah sind. Das hängt zusammen. Ja, damit bin ich mit dem Wesentlichen eigentlich auch schon durch. Ich hoffe nicht, dass allzu viel in der Kopf raucht nach dem, was wir miteinander bedacht haben. Ich will vielleicht nochmal den Satz, den ich am Anfang formuliert hatte, nochmal zur Sprache bringen als Zusammenfassung einerseits. Andererseits, ihr könnt einfach mal schauen. Vielleicht könnt ihr jetzt mehr damit anfangen. Vielleicht könnt ihr jetzt einiges von dem, was noch im Hinterkopf ist, an Gedanken da einsortieren und da wiederfinden. Paulus betet, dass die Epheser, beziehungsweise wir, Gott tiefer erkennen und dabei bemerken, was er Gutes mit uns vorhat, die Hoffnung und das Erbe, und wie gewaltig die Kraft ist, mit der er an uns wirkt. Ja, wie gesagt, das ist bis Vers 19 immerhin. Ich will noch zumindest 1, 2 Sätze zu den Versen 20 bis 23 sagen, um sie anschauungshalber dabei zu haben, weil es ja im nächsten Gottesdienst mit Kapitel 2 weitergeht. Aber wir werden da jetzt nicht nochmal neu einsteigen. Es ist auch nicht ganz so nötig, weil ich glaube, das, was wirklich wesentlich ist in dem Abschnitt, ist dieses Gebet, den Herrn zu erkennen. Gott gebe, dass ihr ihn erkennt, wie er wirklich ist, und dann wird dies und jenes daran hängen. Und diese letzten Verse, die wir gelesen haben, die beschreiben nochmal näher die Kraft Gottes. Also wir hatten das eigentlich schon sehr wuchtig dargestellt mit diesen 4 Begriffen. Aber hier gibt es dann nochmal 3, 4 Verse, wo es nochmal darum geht, diese Kraft näher zu zeigen. Diese Kraft, die an uns wirkt, ist die gleiche Kraft. Und dann geht der Apostel das so durch, mit der im Leben Jesu dieses und jenes passiert ist. Die Kraft, die an uns wirkt, ist unter anderem, um das vorwegzunehmen, die Kraft, mit der Gott seinen Sohn Jesus Christus vom Tod auferweckt hat. Also das wird da nochmal so ausgeführt. Lest es gerne, also es ist beeindruckend, was da steht. Es macht die Sache noch stärker. Heute von vorne werden wir es leider nicht weiter behandeln dann. Ja, mich bringt das zum Schluss und damit auch zu meinem Schlussplädoyer. Bleib nicht da stehen, einfach nur irgendwie an Jesus zu glauben. Das würde dich in den Himmel bringen, das würde dich zum Kind Gottes machen. Aber bleib trotzdem nicht dabei stehen, nur zu glauben, ein bisschen nett zu sein, sondern bitte Gott von Herzen, dass er sich dir tiefer zeigt und tiefer offenbart. Setze alles daran, Neugier, Schriftstudium, ihn wirklich näher kennenzulernen. Und dann wirst du auch die Hoffnung neu entdecken, den Trost, die Vorfreude, wie es einmal sein wird, komplett mit ihm vereinigt zu sein und die Kraft in dir entdecken, die er gibt und die nun jetzt wirklich großartig ist und von der der Apostel hier richtig gehend schwärmt. Amen.